Hashtag MeToo. Ich auch. Mit dieser kurzen Zustimmung äußern sich gerade viele, viele Frauen in den USA und anderen Ländern dazu, dass es Übergriffe von Männern, mächtigen Männern, auf sie gab. Die Männer, insbesondere Regisseure, Produzenten, aber auch andere mächtige Leute, nutzten ihre Macht, um sich den Frauen, insbesondere Schauspielerinnen, in einer erniedrigenden Weise zu nähern. Me too. Macht auf eine lange und schon sehr, sehr alte Form des Missbrauchs aufmerksam. Und zwar immer, wenn ein System oder eine Gruppe steht, sollte sie aufpassen, dass sie nicht fällt. Sie nimmt sich Sonderrechte heraus, die mit keiner Gerechtigkeit vereinbar sind. Und das gilt sogar von der Kirche. In Zeiten, die längst vorbei sind, als Kirchenmitgliedschaft noch nahe an 100% war, da hat sie ihre allgemeine Anerkennung ausgenutzt und missbraucht, um Macht über Zweifler, Kritiker und Abfallende auszuüben. Sie hat ihre Macht in Zeiten der Macht missbraucht. Statt sich um Menschen zu kümmern, hat sie sie verunglimpft und beschämt. Doch gerade dann, wenn man in der Mehrheit ist, muss man besonders auf die Minderheiten achten. Denn genau am Schutz der Schwächeren zeigt sich die Größe eines Mächtigen. Das gilt von der Macht der Regisseure, eine Rolle zu besetzen und dafür Frauen gefügig zu machen. Das gilt aber für jede Form der Verführung und des Ausnutzens einer Position. Es ist das alte Phänomen von Jakob und Esau. Der eine hat Hunger und der andere hat gekocht. Er lässt ihn dann aufgrund seiner Bedürftigkeit zum Essen kommen. Er lädt ihn ein, aber nicht, weil er Hunger hat, sondern weil er mit diesem Essen etwas erreichen kann. Er möchte zuerst einen Vorteil als Bezahlung für das Essen. Statt Gastfreundschaft verkauft er sein Essen. Und damit übertölpelt der listige Jakob den schlichten Esau. So erbeutet Jakob als erstes sein Erstgeburtsrecht von Esau, danach einen Segen von seinem Vater Isaak und im Hintergrund ist eine schweigende, diesmal nicht Mehrheit, sondern eine schweigende Mutter Rebekka. Doch als alles dann aufgedeckt wird, dann kann der Jakob nur noch fliehen. Me too. Jahrelang muss man dann vor seiner Schande davonlaufen. Man kann sich nicht mehr blicken lassen, bis die Schuld einen einholen darf. Und man bekennt, ja, ich bin Jakob, der Betrüger, der den Segen gestohlen hat. Paulus warnt, das Evangelium zu missbrauchen und damit Menschen zu manipulieren, Menschen zu überreden. Und er schreibt deshalb an die Korinther folgende Zeilen, in denen das berühmte Wort von Jesus Christus, dem Gekreuzigten, vom Wort vom Kreuz vorkommt. An diesem Grundsatz, ich lese, habe ich mich auch gehalten. Als ich zu euch kam, Geschwister, um euch das Geheimnis zu verkündigen, das Gott uns enthüllt hat, versuchte ich nicht, euch mit geschliffener Rhetorik oder scharfsinnigen Argumenten zu beeindrucken. Nein, ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken. Auf Jesus Christus, den Gekreuzigten. Außerdem fühlte ich mich schwach. Ich war ängstlich und sicher kein Überredungskünstler, als ich zu euch kam. Was meine Verkündigung kennzeichnete, waren nicht kluge Worte. Es war das machtvolle Wirken von Gottes Geist. Denn euer Glaube sollte nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Wahrheit gründen. Und doch ist unsere Botschaft eine Botschaft voller Weisheit. Verstanden wird diese Weisheit allerdings nur von denen, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat. Denn sie hat nichts mit der Weisheit dieser Welt und mit der Klugheit ihrer Herrscher zu tun. Deren Macht vergeht, daher schon bald. Nein, was wir verkündigen, ist Gottes Weisheit. Wir verkündigen ein Geheimnis, den Plan, den Gott schon vor der Erschaffung der Welt gefasst hat und nachdem er uns Anteil an seiner Herrlichkeit geben will. Dieser Plan ist bisher verborgen gewesen. Keiner von den Machthabern dieser Welt hat etwas von diesem Plan gewusst. Keiner von ihnen hat Gottes Weisheit erkannt. Sonst hätten sie den Herrn, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, ja nicht kreuzigen lassen. Es heißt nämlich in der Schrift, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Uns hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt. Durch den Geist, der alles erforscht, selbst die verborgensten Gedanken Gottes. Nicht kluge Argumente, keine einschmeichelnde Musik, keine Psychotricks, kein Druck hat der Zeuge des Evangeliums angewendet. Er wollte, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Das war sein ausdrücklicher Wille. Daraus hat er keinen Hehl gemacht. Aber die Methode, die Möglichkeit, dass sie sich bekehren können, sollte nicht darauf beruhen, dass er mit geschliffenen Worten, klugen Argumenten oder irgendwelchen Tricks zu ihnen kommt. Er wollte mit klaren und einfachen Worten von Jesus Christus sprechen. Das war ihm genug. Der Hinweis auf diese Person, den Sohn Gottes, der gekommen ist, um sich kreuzigen zu lassen und aufzuerstehen. Aber er wollte vor allem von Jesus, dem Gekreuzigten, reden. Gewiss, im Korintherbrief, wenn man ein wenig weiterliest, dann liest man von den Zeugen der Auferstehung, die Paulus sicher auch bei seiner Verkündigung, als er 3 Jahre vor diesem Brief in Korinth gewesen ist, nicht verheimlicht hat. Aber er will jeden Eindruck vermeiden, als habe er nachgeholfen, dass die Menschen zum Glauben kommen, in einem Glauben, den sie nachher nicht empfinden, den sie nachher nicht als gewiss erleben. Wir scheinen etwas zu brauchen, was uns erfüllt. Der Mächtige sucht zusätzlich den Sex. Der Gestalter möchte Macht für seine Ideen. Der Hungrige möchte, dass sein Bedürfnis gestillt wird. Jeder möchte gerne gesehen und angesehen sein. Jeder möchte geliebt sein. Wir brauchen etwas, was uns erfüllt und was wir uns selber nicht geben können. Doch nur dann, wenn es freiwillig kommt, dann kann es wirklich erfüllen. Wenn das, was ich mir wünsche, aus freien Stücken von einem anderen mir gegeben wird, dann kann es wirklich stillen den Hunger und den Durst nach Leben, den ich in mir habe. Alle erzwungene Hingabe erzeugt Schande. Jesus, und zwar Jesus Christus, der Gekreuzigte, das ist der, den Paulus verkündigt, mit einfachen Worten, ohne rhetorische Tricks, mit ehrlicher Absicht. Er verkündigt dabei keinen glorreichen Gott und keinen triumphierenden Glauben. Er spricht das Wort vom Kreuz einfach und schlicht und in aller Konsequenz aus. Pontius Pilatus war es, der ihn verurteilt hat. Und die Schriftgelehrten waren es, die ihn beschuldigt und ausgeliefert haben. Aber eigentlich ist der tiefste Grund, dass Jesus gekommen ist und sich hingegeben hat, in Gottes Wesen selber begründet. Gott sendet Jesus. Er ist für Paulus ein offenes Geheimnis geworden, dass Gott schon vor der Erschaffung der Welt einen Entschluss gefasst hat, mit dem er uns Anteil an seiner Liebe geben will. Und diese Liebe ist die Herrlichkeit Gottes. Er will uns kein Leben diktieren. Er will uns nicht überreden. Er will uns nicht übertölpeln. Er will uns nicht etwas in Aussicht stellen, was nachher nicht in Erfüllung geht, sondern er will uns Leben durch Liebe schenken. Das Leben der Liebe ist das Wesen Gottes. Geben und sich hingeben. Regieren durch die Macht der Liebe. Immer wenn ein Mann eine Frau nimmt und sie ihm gefügig sein muss, weil er stärker oder mächtiger ist, immer wenn ein Mensch seinen Nächsten verführt, ihm aufgrund einer Abhängigkeit zu gehorchen, wird diese freiwillige Liebe gekreuzigt. Der Täter vergibt sich an der hingebenden und gütigen Liebe. Und das Opfer muss geben, was man eigentlich nur freiwillig geben kann. Liebe, Vertrauen, Opfer. Sicher, es waren Pilatus und die Schriftgelehrten, die Jesus gekreuzigt haben. Sicher, es sind die Regisseure und Produzenten, die Vorgesetzten und Mächtigen, die uns nötigen, eine Rolle oder eine Stelle nur dann antreten zu können, wenn wir etwas dafür geben, was wir eigentlich nicht geben wollen. Sie haben die Ehrliche und die Hingabe gekreuzigt. But me too. Wir waren es auch, die die freiwillige und hingebende Liebe genommen und mit Macht auf etwas gedrungen haben, was uns nicht zusteht, was nur freiwillig gegeben werden kann. Deshalb dichtet Paul Gerhardt in seinem Passionslied: Nun, was du, Herr, erduldet, ist alles meine Last. Ich habe es verschuldet, was du getragen hast. Paulus versucht mit allen Mitteln, dem Verdacht zu entgehen, er habe manipuliert. Er neigt geradezu, das Evangelium als tölpelhafte, als dumme, als einfältige Nachricht zu beschreiben, damit alle Kraft bei Gott liegt. Und so benennt er es auch. An diesen Grundsatz habe er sich gehalten. Das zeigt ein Blick auf die Zeilen davor, wo er nochmal schreibt, Gott hat in Christus seine Weisheit sichtbar werden lassen. Eine Weisheit, die uns zugute kommt. Und er zitiert weiter, kein Auge hat je gesehen und kein Ohr je gehört. Kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die lieben. Liebe fordert nicht. Liebe weiß, dass sie nur empfangen kann. Und genau damit eröffnet er uns einen Blick in Gottes Weisheit. Nämlich, das Geheimnis des Lebens ist nicht nehmen und gelten, sondern das Geheimnis ist geben, lieben und achten. Wer sich daran hält, der wird den Reichtum des Lebens erfahren. Das Geheimnis des Lebens wird sich ihm offenbaren. Er wird erhalten, was er braucht. Und wir brauchen eine ganze Menge, um im Leben zufrieden zu sein und glücklich zu werden. Das macht einen Menschen zu einem reifen Menschen. Ein reifer Mensch ist ein Mensch, der einen Vorteil liegen lassen kann. Das ist das Geheimnis Gottes, dass er dem gibt, der verzichtet, andere zu benutzen, der empfängt durch Hingabe, durch Lieben, durch sich selber hingeben. Das auszudrücken vermag natürlich nicht die Auferstehung, sondern das vermag nur das Kreuz. Doch, dass ich das Leben dadurch erhalte, dass ich gebe, wenn ich es weggebe, das erkenne ich tatsächlich im leeren Grab. Christus schenkt sich und gibt ein neues Leben, auch Ihnen, for me too. Hashtag Amen.